HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Tausende Kilometer quer durch den ehemaligen Ostblock in 6 Wochen. Ihre Flucht aus der DDR war eine Odyssee mit Happy End. Katrin Linke und Carsten Brensing aus Erfurt haben ihre Geschichte aufgeschrieben. Nachdem etliche Versuche gescheitert waren, gelang ihnen im August 89 getrennt voneinander die Flucht über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik. In Gießen traf sich das Paar dann wieder. Eine Liebe ohne Grenzen heißt ihr autobiografisches Buch. Über ihre abenteuerliche Flucht, ihr neues Leben im Westen und schließlich ihre Rückkehr in die alte Heimat Thüringen spreche ich jetzt mit Katrin Linke und Carsten Brensing in HR Info das Interview. Katrin Linke und Carsten Brensing, ich möchte Ihnen zum Einstieg ein paar Begriffspaare nennen und Sie sollen sich bitte ganz spontan aus dem Bauch heraus jeweils für einen dieser beiden Begriffe entscheiden. Okay?
Okay. Okay.
Schicksal oder Eigeninitiative?
Eigeninitiative.
Würden Sie sagen, das zeichnet Ihren Mann ganz besonders aus, Frau Linke?
Auf alle Fälle.
Und umgekehrt, ist das etwas, was Ihre Frau unverwechselbar macht, dass sie das Schicksal selbst in ihre Hand nimmt? Ist sie so ein Typ?
Ja, ich glaube, wir sind beide eher so, dass wir lieber die Dinge anfassen. Ich denke, man muss seinem Schicksal Angebote machen und die muss man selber machen. Das Schicksal entscheidet dann vielleicht, aber eigentlich, ja, man muss seinem Schicksal Angebote machen.
Liebe oder Freiheit?
Oh, Liebe.
Gut, dass du
jetzt, wo ich frei bin.
Wollten Sie Freiheit sagen, Herr Brensing, oder?
Ja, die Freiheit, die inkludiert natürlich viel mehr. Ne? Man hätte dann ja auch die Freiheit der Liebe.
Genau. Ja. Aber Ihre Fluchtgeschichte ist natürlich auch eine Liebesgeschichte.
Ja, ja, das stimmt.
Schwimmbad oder Baggersee?
Schwimmbad.
Baggersee.
Okay, da kommen schon die ersten Differenzen. Aber das Schwimmen an sich hat bei Ihrer Fluchtvorbereitung ja eine große Rolle gespielt.
Ja, auf alle Fälle. Wir haben das ja lange trainiert in einem Baggersee. Mein Albtraum, der mir bis heute im Nacken sitzt. Ich habe nichts gegen das Meer, muss ich sagen. Ich tauche und ich gehe auch ins offene Meer, solange ich eben mit einer Brille unter Wasser alles gut sehen kann, ist das auch ganz gut. Aber eben so Seen sind bis heute nicht meins geblieben.
Also Sie haben sich auf Ihre Flucht vorbereitet, indem Sie im See trainiert haben und auch heimlich nachts in dem Hallenbad, in dem Sie beide als Bademeister gejobbt haben, für den Fall, dass Sie in den Westen schwimmen müssten.
Ganz genau. Also wir haben über den Sommer im See trainiert und dann eben im Winter, als es kalt war, hatten wir das Glück, dass der Carsten, der ist ja Schwimmmeister im ersten Leben sozusagen, dass er da in einem Hallenbad gearbeitet hat und den Schlüssel hatte, sodass wir da praktisch dann nachts unsere Bahnen ziehen konnten.
Petroleumlampe oder LED-Leuchte?
Petroleumlampe.
Sie wissen natürlich, worauf ich anspiele.
Ja, genau.
Die Petroleumlampe hat auch eine wichtige Rolle gespielt. Inwiefern?
Genau, wir hatten ja einen japanischen Bekannten, der uns helfen wollte, von Taschkent nach Japan mit gefälschten Pässen auszureisen.
In der ehemaligen Sowjetunion. Ne?
Genau, Taschkent. In der ehemaligen Sowjetunion. Der war halt zu Besuch in Erfurt und hatte die Petroleumlampen gesehen und gesagt, auch die Japaner würden die toll finden. Sowas hatte der noch nie gesehen und wir haben uns natürlich gewundert, was kann der in der DDR gesehen haben, was es in Japan nicht gibt. Mhm. Der hat dann gesagt, okay, schickt mir solche Lampen so viel ihr könnt, ich verkaufe die, lasst euch das Geld dann zukommen, sodass ihr euer Fluchtkonto ein bisschen aufpeppen könnt. Und dann habe ich die halt so, wie es die Marktlage damals zugelassen hat, gekauft, um die 250 Stück. Und die haben wir dann in einzelnen Paketen so nach und nach nach Frankfurt damals tatsächlich geschickt, zu einer Cousine, die wir hatten. Und die hat es umgepackt und hat es dann nach Japan weitergeschickt. Und der Geldtransfer lief dann genauso rückwärts von Japan nach Frankfurt und dann von Frankfurt sollte das zu uns kommen, was leider nicht geklappt hat.
Mein letztes Begriffspaar für Sie, naiv oder weise? Wie schätzen Sie sich ein, wenn Sie zurückblicken?
Da sind wir, glaube ich, einer Meinung, naiv.
Ja, auf jeden Fall naiv.
Sie waren damals beide Anfang 20.
Also heutiger Sicht, ne? Ich bin ja Biologe und schreibe ja Bücher über Kognition. Und da weiß ich, dass das was mit Dopaminrezeptoren im Gehirn zu tun hat.
Ach was.
Aber ja, man könnte sagen, jugendlicher Leichtsinn. Und wir sind tatsächlich als junge Menschen so programmiert, eher Risiken einzugehen als ältere Menschen. So ist das von der Natur gedacht. Insofern, ja, wir waren so.
Sie sind im August 89 in die Bundesrepublik geflüchtet, also kurz bevor die Mauer dann fiel. Gab es einen ganz bestimmten Auslöser für Ihre Flucht? Also irgendwie so eine Art Aha-Erlebnis, wo Sie sich gesagt haben, wir müssen hier weg und zwar sofort?
Na, für mich war das im Prinzip ein längerer Prozess. Ich hatte halt Familienmitglieder, die über Ausreiseantrag rausgegangen sind, auch über das Gefängnis, die im Gefängnis saßen. Und habe infolgedessen keinen Studienplatz bekommen, also meinen Traumstudienplatz zumindest nicht, Medizin. Mhm. Und bin dann einfach stagniert. Ich habe einfach festgesteckt, so in dem, wie es weitergehen sollte. Ich habe Garderobe entgegengenommen im Theater. Ich habe dann eben als Rettungsschwimmerin gearbeitet, auch mich als Reiseleiterin versucht, also so rumgejobbt halt, was irgendwie auch ganz nett war. So nach dem Abi kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Ist ganz schön, wenn man auch so eine Pause hat. Aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo man sagt, ja, aber wie soll denn das weitergehen? Das kann ja nicht mein Leben sein. So will ich nicht weiterleben. Ich will auf jeden Fall was aus meinem Leben machen. Und das war letzten Endes dann der Grund, zu sagen, ich muss hier weggehen, auf jeden Fall.
Und wie war das bei Ihnen, Herr Brensing? Gab es bei Ihnen ein spezielles Aha-Erlebnis?
Ja, ich habe zu viel Flipper geguckt. Also diese Sendung, ne, mit diesem Delfin.
Sie haben Westfernsehen geguckt, natürlich, ja. Ganz heimlich. Mhm.
Genau, nee, ist tatsächlich so. Also ich habe halt diesen Film geguckt und hatte irgendwie den naiven Wunsch, ich wollte Meeresbiologe werden und Delfine erforschen. Und Meeresbiologie wäre damals dort nicht gegangen. Es gab vielleicht 5 Studienplätze in der ganzen DDR und dann hätte ich auch Reisekader sein müssen. Das heißt, ich hätte mich von meiner Westverwandtschaft lossagen müssen. Ich hätte 3 Jahre zur Armee gehen müssen mindestens. Und das waren alles Dinge, die kamen für mich überhaupt nicht in Frage. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich nur als Mensch wirklich realisieren kann, wenn ich das in einem freieren Land mache.
Katrin Linke und Carsten Brensing in HR Info das Interview über ihre Flucht aus der DDR. Zunächst sind alle ihre Fluchtversuche gescheitert. Sie wollten, wie Sie eben schon gesagt haben, mit gefälschten Pässen von Taschkent aus nach Japan flüchten, dann gab es die Variante, über das Pamir-Gebirge nach Indien zu flüchten oder mit einem Segelboot über die Ostsee oder von Leningrad übers Festland nach Finnland oder in Ungarn über den Neusiedlersee nach Österreich.
Also, aufmerksam gelesen.
Ja, ich hab alle Plan Bs, Cs, Ds und so weiter registriert. Also Sie haben nicht aufgegeben, obwohl es immer wieder gescheitert ist. Woher hatten Sie diesen Mut und dieses Durchhaltevermögen?
Ich denke, wir waren so fest entschlossen, wegzugehen, dass wir einfach nicht mehr zurück konnten. An irgendeinem Punkt, dann in Ungarn, gab es auch kein Zurück mehr. Da hatten wir uns dann Pässe ausstellen lassen, westdeutsche Reisepässe in der westdeutschen Botschaft in Budapest. Und dort wurde uns gesagt, in dem Moment, wo ihr das jetzt gemacht habt, seid ihr quasi politisch Verfolgte, habt nach DDR-Recht eine politische Straftat begangen. Und dann konnten wir auch gar nicht mehr zurück.
Also schließlich klappte es dann auch über Ungarn. Ihnen ist die Flucht am Ende dann auf getrennten Wegen geglückt. Sie, Frau Linke, sind von 2 Frauen aus Stuttgart mitgenommen, in ihrem Auto über die Grenze geschmuggelt worden. Und zwar hatten sie sich unter der Rückbank des Autos versteckt. Mhm. Das ging dann am Ende, so wie Sie es schildern, ziemlich schnell und einfach. Nach dieser ganzen langen Odyssee, 6 Wochen waren sie ja ungefähr unterwegs. Wie haben Sie diesen Augenblick erlebt, als Sie dann auf einmal im Westen waren?
Das war so ein Moment, von dem ich sage, so zwischen den Welten. Also auf einmal war es so einfach, was wir 6 Wochen lang versucht haben hinzukriegen, wo wir immer wieder gescheitert sind, wo wir wirklich an unsere Grenzen gekommen sind, verzweifelt waren. Und die Flucht selber in dem Auto darüber war ja auch aufregend. Wir standen an der Grenze und es ging so ein junger Grenzpolizist dann auch rund um das Auto und guckte da rein von außen halt. Und da war auch irgendwie die Angst, sagt er jetzt alles aufmachen, auspacken oder eben nicht. Dann auf einmal schrien meine Befreierin irgendwie freie Fahrt für freie Bürger, wir haben es geschafft. Und das war dann für mich so, okay, jetzt haben wir es halt geschafft. Einmal raus aus dieser Bank erstmal wieder Luft holen. Und ich konnte das erstmal gar nicht glauben. Also das, ja, ich war völlig, völlig durcheinander, verwirrt und habe dann aber auch mitgebrüllt ganz schnell und wir haben die Fenster runtergeleiert und das war also so ein Wahnsinnsgefühl einfach.
Sie, Herr Brensing, sind von Ungarn aus nachts durch die Donau ins ehemalige Jugoslawien geschwommen. Da kommt dann wieder das Schwimmtraining zum Tragen. Ja. Wie viele Kilometer waren das?
Na, das sind in Strecke sind es 25 Kilometer. Also die Donau ist da kein Grenzfluss, sondern die passiert die Grenze im rechten Winkel. Und für uns war aber wichtig oder für mich in dem Moment halt relativ früh schon in ungarischem Territorium einzusteigen, weil wir ja wussten, dass nicht nur die Grenze bewacht wird, sondern auch schon die Grenzstädte. Also als DDR-Bürger hatte man gar keine Möglichkeit, in die Nähe der Grenze zu kommen. Also die Idee, dass zu der Zeit die Grenze offen war, das war völlig naiv, das war nicht der Fall. Und deswegen bin ich da halt relativ weit in ungarischem Territorium rein, habe mich dann aber mit der Strömung mittreiben lassen. Also das war so 50-50 vielleicht, 25 Kilometer waren es insgesamt und ich habe vielleicht die Hälfte davon dann selber geschwommen, der Rest hat die Strömung gemacht.
Und das war aber durchaus lebensgefährlich. Sie wären beinahe von einem Patrouillenboot gerammt worden.
Ja, das war ein bisschen regelrecht dumm von mir, denn ich habe die ganze Zeit ein Geräusch gehört und habe dann aber mich immer mal umgedreht und nie was gesehen. Und ich dachte, das ist eine große Pumpe, weil unter Wasser kann man sehr gut hören, also Schall wird sehr weit getragen. Und ich habe dann gedacht, das ist vielleicht eine große Industrieanlage. Und irgendwann habe ich mich aber umgedreht, weil es so laut geworden ist und dann war dieses Schiff direkt neben mir. Und das ist wirklich, das sind wahrscheinlich die dramatischsten Sekunden meines Lebens, weil dieses Schiff hat sich innerhalb von ein oder zwei Sekunden ist es um mich drumherum gefahren. Und in dem Moment wurde mir schon klar, nee, ich bin nicht entdeckt worden, das kann nicht sein. Ich bin in einem Strudel drin von dem Schiff. Und ich habe mich gedreht, nicht das Schiff. Und in dem Moment sah ich aber auch schon, wie ein Scheinwerferkegel so suchend in meine Richtung ging. Und ich bin dann nur noch abgetaucht und versucht irgendwie die Richtung eben weg vom Propeller irgendwie hinzukriegen. Und bin so lange getaucht, wie ich nur irgendwie Luft anhalten konnte und kam dann tatsächlich irgendwo japsend raus und habe tatsächlich in dem Moment schon um mein Leben gefürchtet. Das war schon echt knapp.
Ja, dramatisch. Was war das dann für ein Gefühl, als Ihnen klar war, ich habe es geschafft, ich bin im Westen?
Ah ja, das war Robinson Crusoe-like. Das war unglaublich. Also da war praktisch eine Insel in der Mitte der Donau. Die hatte wirklich gelb, goldgelbenen Sandstrand. Ja. Und ich bin dann da drauf auf allen Vieren mit meinen Sachen. Also ich hatte einen schwarzen Neoprenanzug an, einen schwarzen Damenstrumpf drüber. Mein Schnorchel war schwarz abgetebt. Ich kam da also als irgendwie so ein schwarzes Monster aus dem Wasser und hatte dann wahnsinniges Glück, weil da waren zwei Angler, die haben da Urlaub gemacht. Und die haben mich dann erstmal nachdem wir uns kurz unterhalten haben, mit Händen und Füßen in ihr Zelt gelegt. Ich habe 2 Stunden geschlafen, da haben die mir ein Frühstück gemacht und dann haben die mich an den jugoslawischen Grenzern vorbei in die nächste Stadt gebracht. Und das war großes Glück, weil die Jugoslawen haben auch die Leute aufgefuscht und ich habe dann in Belgrad in der Botschaft Leute kennengelernt. Die waren dann 4 Wochen lang in einer Gefängniszelle mit 30 Leuten zusammen und einer Kackecke. Also keiner Toilette. Also die haben wirklich dramatische Sachen erlebt und ich bin da tatsächlich drum herum gekommen.
Hi-Info, das Interview mit Katrin Linke und Carsten Brensing. Eine Liebe ohne Grenzen heißt ihr Buch, in dem sie über ihre Flucht aus der DDR erzählen im Sommer 89. Sie haben sich dann wieder getroffen und zwar in Gießen im Aufnahmelager. Wie lange hat es gedauert, bis sie das Gefühl hatten, hier endlich angekommen zu sein, dazu zu gehören?
Das soll ich. Das ging furchtbar schnell, das ging entsetzlich schnell. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich war irgendwie 2-3 Wochen da und wir waren natürlich in irgendwelchen Läden auch einkaufen und so. Und ich komme da aus so einem blöden Laden raus und die Tür ging nicht automatisch vor mir auf. Ja. Mhm. Und da ist mir klar geworden, oh verdammt, ich bin schon angekommen. Ja. Weil es in der DDR gab es natürlich keine automatische Tür. Ja. Und da war ich jetzt aber nach 2-3 Wochen.
Daran haben Sie das gemerkt?
Daran habe ich gemerkt, irgendwie bin ich wohl doch angekommen.
Was war für Sie am gewöhnungsbedürftigsten?
Ich kann nicht sagen, also wir sind in unser Leben reingestürzt. Wir haben uns jetzt auch nicht so eine falsche Vorstellung gemacht, denke ich mal. Wir haben einfach gewusst, okay, wir werden für unser Geld irgendwie was tun müssen. Das kriegen wir nicht geschenkt und wir wollen studieren und dann muss es vorwärts gehen und eigentlich war das Leben dann, denke ich, ganz normal, außer dass man das Gefühl hatte,
das glaube ich Ihnen nicht. Ihr Leben muss sich doch kolossal verändert haben.
Klar, wir haben zusammen gewohnt, man ist als Beziehung zusammengekommen, was wir jetzt vorher nicht gemacht haben, aber irgendwie ist es für uns so in Erinnerung, dass wir dann einfach nur gestrampelt haben, gemacht haben. Wir haben dann auch nicht zurückgeguckt und es war eher so ein Gefühl, wenn wir dann in die DDR zurückgekommen sind, dann in die ehemalige oder Deutschland, dann dass wir uns da erfremd gefühlt haben, weil was dann eben dort so passiert ist, das hat auch wirklich nicht zu uns gehört. Das war einfach nicht Teil unserer Biografie, weil unsere Biografie fand eben tatsächlich dann in Westdeutschland statt, in den alten Bundesländern. Und da ging es darum, zu studieren, vorwärts zu kommen, sich ein Leben aufzubauen. Und das sicherlich auch mit einer gewissen Angst im Nacken, weil wir natürlich gelernt hatten im Unterricht, dass das schwer werden würde. Ne? Wir wurden ja so ein bisschen dann auch ängstlich gemacht. Da gibt's nur Arbeitslose und da schlafen alle unter der Brücke, so in der Art war ja die Propaganda, sodass wir also da einiges im Nacken hatten, wirklich uns auch auf den Hosenbogen zu setzen und uns anzustrengen.
Aber ich möchte da nochmal nachhaken, Sie sind ja beide Biologen. Sie, Frau Linke, arbeiten heute als Wissenschaftsjournalistin und Sie, Herr Brensing, sind Meeresbiologe, also da hat sich ein Traum erfüllt, dieser Flipper-Traum von damals.
Ja,
und Sie sind Verhaltensforscher, haben mehrere Sachbuch-Bestseller über das Leben der Tiere geschrieben. Sie beide, kann man sagen, hatten das Glück, dass Sie eben Studium, Diplom, Doktorarbeit, Forschung und sowas mit Reisen und Auslandsaufenthalten verknüpfen konnten auch. Sie waren zum Beispiel ein Jahr lang in Florida, um Delfine eben zu erforschen. Diese Fülle der Möglichkeiten, die plötzlich da war in Ihrem Leben, im Gegensatz zu den Einschränkungen und dem Mangel, den Sie vorher in der DDR erlebt haben. Wie hat Sie das geprägt?
Ja, das war natürlich grandios. Es war die Erfüllung unserer Träume. Ne? Also wir hatten die Vorstellung, dass das andere falsch ist, dass es so auch nicht geht. Sowohl politisch als auch individuell war das einfach für uns nicht möglich. Und plötzlich war diese Welt genau so, wie wir sie uns auch vorgestellt hatten. Ja, wir konnten reisen, wir konnten, wenn wir uns angestrengt haben, auch verrückte Ziele erreichen. Ich meine, es war auch damals in der Bundesrepublik ziemlich naiv, Delfine erforschen zu wollen. Ja, es war klar, dass es da ein paar Leute gibt, die das machen. Aber trotzdem konnte man es machen, wenn man wirklich dahinterher war. Und das ist das, was wir uns gewünscht haben. Und das ist tatsächlich auch irgendwie in Erfüllung gegangen.
Wenige Monate nach Ihrer riskanten Flucht fiel ja dann die Mauer am 9. November. Haben Sie es eigentlich bereut, dass Sie die friedliche Revolution, die dazu geführt hat, nicht miterlebt haben, beziehungsweise ein Teil auch davon waren?
Nein, das haben wir nicht bereut, weil letzten Endes hätte das unserer Meinung nach nicht stattfinden können, wenn es nicht die Flüchtlinge gegeben hätte, die eben damals sich auf den Weg gemacht haben und eben wirklich abgehauen sind, eben die alles liegen gelassen haben und stehen gelassen haben und mit nichts weg sind. Das war einfach in dem Sommer ein wichtiges Signal, denke ich mal, auch an die Daheimgebliebenen in der DDR, dass auf einmal Menschen wie ich, die in der Familie Ausreiseantragsteller hatten, eben keine Exoten mehr waren, sondern dass auf einmal jeder jemanden hatte irgendwie und sagte, oh, guck mal, von dem die Tochter ist weg und da ist der Sohn weg und Herrgott, die sind ja auch weg und der Arbeitsplatz ist auf einmal leer, da kommt einer nicht mehr, der ist drüben geblieben. Und von daher denke ich, dass diese Wochen sehr, sehr wichtig waren und wir waren eben ein Teil dieser Bewegung und das war eben unser Beitrag zum Mauerfall letzten Endes und darauf sind wir auch ein Stück weit stolz.
Also da sehen Sie sich auch ein bisschen als Vorbild?
Auf jeden Fall, als Vorreiter und auch als Vorbild, auf jeden Fall.
Das gehört immer viel, wenn ich das noch ergänzen darf. Ich denke mal, dass wir diese deutsche Einheit tatsächlich nicht nur uns Deutschen zu verdanken haben, denn da gibt es einen Herrn Gorbatschow, ja, der für eine Veränderung des politischen Gleichgewichts gesorgt hatte. Da gab es eine ungarische Regierung, die plötzlich der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten sind. Mhm. Da gab es die Flüchtlinge und zum Schluss gab es die Leute, die auf die Straße gegangen sind, weil das alles eben auch geebnet war. Und wenn die Leute nicht auf die Straße gegangen wären, dann hätte sich natürlich auch nichts geändert. Aber es ist halt dieser Sommer 89, der wirklich Europa ja verändert hat. Ja, da spielen so viele Elemente rein, die mit Deutschland gar nichts zu tun haben. Also da müssen wir anderen auch tatsächlich wirklich sehr dankbar sein.
Katrin Linke und Carsten Brensing in HR Info das Interview über ihr Leben nach der Flucht aus der DDR. Wir haben ein Ritual in dieser Sendung, das ist die Interviewbox und die befüllen wir immer mit etwas ganz Besonderem für jeden unserer Gäste. Sind Sie bereit dafür, dass ich die Box für Sie öffne? Wir gehen jetzt nämlich direkt zurück in den Sommer 1989.
Oh je.
Hören Sie mal gut zu, bitte.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
She's got the blues. She's got the blues. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? And I go la 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 la.
I've been looking for freedom.
Ja, ich habe Sie schon lachen gehört.
Ja, mit Musik kann man einfach prima Zeitreisen machen, das ist herrlich.
Diese Songs kennen Sie natürlich alle, oder?
Ja, klar.
Ja, natürlich.
David Hasselhoff, Looking for Freedom. Das waren alles Nummer 1 Hits in der damaligen BRD im Jahr 1989, noch vor dem Fall der Mauer. Was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie das hören?
Ja, Freude, Spaß. Looking for Freedom bin ich so ein bisschen gespalten. Ich bin nicht so ein Hasselhoff-Fan. Das ist, und tatsächlich war auch mal die Überlegung, das Buch von mir so zu nennen, Looking for Freedom.
Oh.
Ja. Das war so eine Überlegung. Von daher macht das gleich natürlich so ein Kopfkino mit meinem Buch irgendwie für mich auf. Natürlich auch Freiheit und Leichtigkeit, ein Stück weit auch Sommer. Also das, die ganze Kombi.
Die anderen beiden waren Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy und Roxette mit The Look. In ihrem Buch geht es ja auch immer wieder um Musik. Sie erwähnen bestimmte Titel, die damals für ein bestimmtes Lebensgefühl standen. Und so wie ich das rausgelesen habe, haben sie immer heimlich Westsender gehört, weil das waren alles Westtitel, die da im Buch vorkommen. Die meisten.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich waren wir total bemüht. Wir hatten auch ein paar Schallplatten. Meine Oma ist ja auch in den Westen gefahren regelmäßig und hat mich da mit Platten versorgt. Und man konnte natürlich auch Radio hören und hat zur Jugendweihe sich einen Kassettenrekorder gewünscht. Und dann gab es Kassetten, die hat auch die Oma mitgebracht. Und dann haben wir da halt davor gesessen und haben uns die Charts aufgenommen. Und hoch und runter geleiert, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Kassetten ja dann irgendwann auch anfingen zu leiern.
Ich erinnere mich, dunkel. Ich habe noch mehr Musik für Sie in die Box getan. Hier kommt Collage Nummer 2.
Haut auf Haut, deine Haare tanzen über mir. Herz auf Herz, weiße Vögel tanzen über dir. Mich zu lieben, mir Wärme zu geben, mich zu lieben.
Also Sie haben Spaß, das freut mich. Kennen Sie diese Titel auch?
Nein. Witzigerweise nicht.
Was?
Das
wie bitte?
Einfach DDR-Mucke
genau.
Aus der Zeit.
Ja. Das waren die Top 3 Hits aus der DDR-Hitparade von 1989. Ja. Schattenkreuze von der Band Karussell, Lebensroulette von Ralf Bursi und Mich zu lieben von Rockhaus. Diese Band gehört in den 80er Jahren zu den beliebtesten Rockbands in der DDR. Müssen Sie eigentlich kennen?
Also der erste Name hat mir noch was gesagt, die anderen kenne ich nicht.
Ja, mir geht es genauso. Aber das liegt natürlich wirklich an unserer selektiven Wahrnehmung zu der damaligen Zeit.
Also dann geht es Ihnen so wie mir, weil ich kannte eigentlich nur so Bands wie Karat, Pudis oder Silly, die drei, die da vorkommen in den Charts, die haben mir gar nichts gesagt. Mhm. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie das hören?
Ja, erstmal habe ich mich gefragt, wer ist das? Wo der Herr ist das?
Aber kommen da Heimatgefühle auf?
Nee, weil ich es ja nicht kenne. Ich habe es dann erraten, dass es wahrscheinlich DDR-Musik ist und dann kriege ich eher so ein gruseliger, die Nackenhaare stellen sich irgendwie auf, gefühlt. Also, nee.
Also mir macht es nochmal mehr klar, wie skurril die Gesellschaft damals getickt haben muss, dass das Charttitel waren, ja, und wir sie nicht kannten, weil wir uns dafür gar nicht aufgemacht haben, weil wir daran überhaupt kein Interesse hatten.
Also Ostalgie ist bei Ihnen gar nicht?
Nein,
nee, nicht wirklich.
Keine Ostalgie.
Aber Sie sind 2008 wieder in Ihre alte Heimat zurückgegangen, nach Erfurt, nachdem Sie 20 Jahre unterwegs waren in den unterschiedlichsten Städten und Ländern dieser Welt, wo Sie studiert und gelebt haben. Sie sind auch viel durch die Welt gereist. Und dann gehen Sie ausgerechnet an den Ausgangspunkt Ihrer Geschichte zurück, wo Sie eigentlich unglücklich waren. Das klingt so ein bisschen
nach
Ironie des Schicksals. Warum sind Sie denn überhaupt zurückgegangen?
Ja, da sind wir wieder bei Schicksal vielleicht, ne? Von wegen Weisheit oder Schicksal.
Aber es war kein Heimweh.
Es war kein Heimweh, nein. Es war auch nicht das Gefühl, zurück zu müssen oder so. Es war eher ein Zufall tatsächlich. Wir waren in der Zeit so in dem Alter mit Ende 30, dass wir gedacht haben, wenn wir uns irgendwo mal ein Haus noch kaufen wollen, uns niederlassen wollen, dann müssen wir jetzt mal uns kümmern. Sonst ist es irgendwie zu spät. Und wir haben dann halt an allen Gegenden, wo wir eben gelebt haben, geguckt. Hannmünden war zum Beispiel auch dabei, also die Option nach Hessen zu gehen, Bad Hersfeld. Wir haben uns überall einfach Häuser angeguckt und ich habe letzten Endes durch Lust und Tollerei einfach mal Erfurt eingegeben und siehe da war einfach der Platz, der so verwunschen und verträumt war, wie wir uns das eben erträumt hatten. Und
Aber Ihnen fehlen natürlich quasi 20 Nachwendejahre in Thüringen. War es schwierig für Sie, sich wieder zu reintegrieren sozusagen?
Also ein Punkt, der mit für Erfurt gesprochen hat, war natürlich der, dass wir da auch noch Freunde und Verwandte hatten. Und das war natürlich auch ein großer Pluspunkt. Ja, das ist in unsere Rechnung mit eingegangen. Und insofern war das eigentlich wirklich ein schönes Schönes zurückkommen, kann man nicht anders sagen.
Wenn Sie gerade die Freunde und Familie erwähnt haben, wenn man mit Menschen spricht, die in Ostdeutschland geblieben sind und die eben die Wende und Wiedervereinigung und die Jahre danach erlebt haben, dann hört man immer wieder, dass für die Menschen dort damals eine ganze Welt untergegangen sei. Also dass die alte Heimat mit einem Mal weg war und dass der Osten regelrecht übernommen wurde vom Westen. Also so haben wir das schon in diversen Interviews gehört. Ist das auch ein Thema, über das Sie mit Ihren Leuten sprechen?
Ja, weniger. Also ich höre das auch immer wieder, aber ich denke, wir sind jetzt so in Kreisen, wo einfach Leute sind, das sind auch schon so eine Mischbeziehung. Also gute Freunde, dann kommt er halt aus Kiel und arbeitet in Erfurt und sie kommt aus dem Osten. Also das ist irgendwie so alles schon ganz gut durchmischt, aber ich kenne diese Argumente, die wir damals natürlich so ein bisschen verpasst haben, weil wir eben gar nicht da waren. Ne? Dieses Übernahmegefühl, ich kann mir das schon gut vorstellen und ich weiß jetzt auch interfamiliär, zum Beispiel bei Carstens Familie oder so, dass das für den Papa auch überhaupt nicht leicht war damals. Ne? Dass einfach irgendwie alles, was man sich aufgebaut hatte, auf einmal weg war und dann war man damals Anfang 50, so wie wir heute. Da ist das, glaube ich, schon viel, viel schwerer gewesen, den Job los zu sein oder eben von einem anderen Arbeitgeber, einem anderen System übernommen zu werden, sich da dann noch umzustellen und anzupassen, war bestimmt nicht einfach.
Hat das alles für Sie den Begriff von der Heimat schwieriger gemacht? Auch wenn man jetzt gerade schaut auf die politische Situation nach der Landtagswahl in Thüringen?
Naja, die Landtagswahl ist natürlich eine skurrile Geschichte für uns. Also ich bin kein großer Fan von Extremen in der Politik. Ich glaube an Evolution und ich glaube auch an Demokratie und ich glaube an Veränderung durch sinnvolles Handeln. Und wenn so dieses extreme Spektrum sich aufmacht, da merke ich, da muss es viel Verunsicherung geben und da ist natürlich die aktuelle Politik irgendwie wirklich mitverantwortlich. Ja, die Glaubhaftigkeit ist wirklich hinten an und das ist ein großes Problem meiner Meinung nach. Ich persönlich glaube, dass die wirklich wichtigen Probleme tatsächlich Umweltprobleme sind. Das sind die Dinge, die wir klären müssen. Ich bin großer Fan von Fridays for Future oder denke, dass es wichtig ist, sich für den Artenschutz stark zu machen. Das sind für mich eigentlich viel wichtigere Themen, weil das sind die Themen, die tatsächlich auch die nächsten Generationen betreffen. Und ich bin manchmal verwundert, wie sich Leute derzeit mit solchen Kleinlichkeiten aufbauen können. Und die Grenzen, die wir damals aufgemacht haben, die Europa ermöglicht haben, ja, die werden plötzlich wieder aufgebaut. Da kriege ich einen Schauer.
Lassen Sie uns nochmal auf das Ergebnis der Landtagswahl gucken. Die hat ja die Linkspartei von Bodo Ramelow für sich entschieden. Ein weiterer Gewinner ist die AfD. Fast jeder Vierte in Thüringen hat für die AfD von Björn Höcke gestimmt, einem Vertreter des extremen rechten Flügels. Da klaffen offenbar Welten auseinander, was auch natürlich jetzt die Regierungsbildung sehr schwer macht. Wie erklären Sie sich das?
Ehrlich gesagt, wir können es uns nicht wirklich erklären. Wir haben natürlich auch einen Befreundeskreis, Bekanntenkreis. Dann gibt es natürlich auch Leute drin, die rechtsorientiert sind und die auch linksorientiert sind. Meine Erklärung ist tatsächlich eine wirklich große Frustration. Ja, Frustration darüber beispielsweise, dass ein Klimapaket abgegeben wird und danach fliegen zwei deutsche Politiker über den Atlantik, jeder in seinem Flugzeug. Ja, da werde ich irgendwie sauer. Ja, das sind Dinge, die können natürlich Frustration erzeugen und auch zu Recht. Und da haben natürlich Parteien, die sich explizit erstmal dagegen aussprechen, eher eine Chance als
die
jetzt
AfD,
solide Politik.
Sie?
Ja, ganz genau. Also Populismus ist natürlich super leicht. Ja, man nimmt sich einfach was gerade das Volk stört und haut da mit in die Kerbe. Aber wo ist das Konzept? Wo ist wirklich zukunftsweisende Politik? Die vermisse ich.
Also meine erste Reaktion war wirklich so, ich muss wieder packen, ich muss wieder weg. Ich möchte nicht verortet werden als Teil dieser Sache. Und das wird man ja automatisch auch ein bisschen, wenn man dann sagt, wo man herkommt. Und von daher, ich habe vor denen große Angst, weil offensichtlich dieser Populismus anzieht. Und das finde ich sehr, sehr erschreckend.
Und Sie haben wirklich wieder Fluchtgedanken?
Das war mein erster Gedanke tatsächlich, dass ich irgendwie wirklich das gehört habe und dann kam mir der Koffer auf meinem Schrank im Schlafzimmer sofort in den Sinn und ich dachte, ja, wo ist der Koffer, den müssen wir holen, ich muss packen, ja. Und ich denke, es ist auch wirklich wichtig, dass wir was tun und dass auch jeder Einzelne was tut, um dagegen stark zu machen, denn ich persönlich möchte mir nicht von meinen Kindern irgendwann mal sagen lassen, ihr habt das doch mitgekriegt, gesehen, warum habt ihr nichts dagegen gemacht, also... Ja.
Sie planen für nächstes Jahr ein großes Wiedervereinigungsevent.
Ja, genau. Ich würde sehr,
um dem sozusagen entgegenzuwirken.
Genau. Ich plane ein Picknick ohne Grenzen, nennt sich das. Ist bei Facebook zu finden und auch im Internet, wenn man es einfach eingibt. Und ich möchte alle, die geflüchtet sind, 89 oder auch zur ganzen innerdeutschen Zeit, Flüchtlinge einladen, sich bei uns zu melden, damit wir ein Fest der Wiederbegegnung feiern können. Ein Erinnern an die Zeiten damals, an das, was wir in Bewegung gesetzt haben. Und ich lade dazu gleichzeitig auch jene ein, die uns geholfen haben. Also Menschen wie diese
Ihre eigenen Flüchtlingshelfer.
Genau, meine eigenen Flüchtlingshelfer. Und natürlich, wir sind ja nur eine Geschichte von vielen. Und da gibt es auch andere Menschen draußen, viele, die Ostdeutschen geholfen haben ehemals und sie unterstützt haben, dass sie in die Freiheit gelangt sind. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir nächstes Jahr im Rahmen der 30-jährigen Wiedervereinigung wirklich ein Fest hinkriegen, ein Fest der Wiedervereinigung von Menschen, die sich verloren haben, wiederfinden, die sich austauschen können über ihre Geschichten. Was ist aus ihnen geworden? Hat sich das gelohnt, was sie gemacht haben? Hat man aneinander gedacht? Warum hat man das eigentlich damals gemacht? Sich auch Danke zu sagen vor allem und eben wirklich ein Zeichen zu setzen, an alle Leute, das, was wir jetzt haben, ist einfach nicht selbstverständlich, sondern das haben wir uns wirklich mal hart erkämpft und erarbeitet. Und bitte denkt doch daran und lasst zusammenwachsen weiter, was zusammengehört, und baut Grenzen ab statt auf.
Schöne Idee, aber ehrlich gesagt, die politischen Verhältnisse in Thüringen können Sie damit natürlich nicht verändern.
Nein, aber vielleicht auch doch. Ich meine, ich bin vielleicht auch da wieder ein bisschen naiv. Aber ich denke, es kann ja jeder nur an der Front was machen, wo er eben was leisten kann. Und ich sehe mich da jetzt irgendwie, das ist mein Bedürfnis, Menschen zusammenzubringen. Und ich glaube, da kann man dann auch schon mal Leute wieder zum Nachdenken bringen und zum Reflektieren und einfach ihre eigene Position auch nochmal zu überdenken.
Dankeschön, Katrin Linke und Carsten Brensing.
Gerne.
Danke. Sie haben Ihre Fluchtgeschichte aus der DDR in dem Buch Eine Liebe ohne Grenzen festgehalten. Erschienen ist es im Bastei-Lübbe Verlag. Das war HR Info, das Interview. Diese Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und natürlich auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariela Milkova.